ich mal die Sendung an. Sind immer wieder Männer dran. Sonnenstau und Regenpower. Auf jetzt, ab geht's. Nehmt die Mauer, nehmt den Besen, kehrt die Schwelle. Wir reiten jetzt auf
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Hallo zusammen. Im Studio sitzen heute Christine vom Prisma, die Maria vom Elternnotruf und Sabine. Unser heutiges Thema ist Inzest. Die Musik, die uns während der ganzen Sendung begleiten wird, ist von der Billie Holiday. Und Maria hat noch etwas Näheres darüber zu erzählen.
Unser Thema ist Inzest, sexuelle Gewalt in der Familie. Und die Musik von der Billie Holiday, die eine Jazzsängerin aus Amerika ist, aus den 50er Jahren, habe ich mitgebracht, weil die Musik von der Billie Holiday ist bekannt dafür, dass sie schmelzend und wunderbar von Liebe und Leidenschaft singt. Und wenn man die Autobiografie von der Billie Holiday liest, die heisst Lady Sings the Blues, dann erfährt man, dass sie als Kind, als Zehnjährige vergewaltigt worden ist und aufgrund von dieser Vergewaltigung dann in ein Heim gesteckt worden ist. Und ich denke, man sollte vielleicht Musik mit zwei Ohren hören, mit einem für die Liebe und mit einem für die Gewalt.
Bis vor zwei Jahren ist in der Schweiz überhaupt nicht über Inzest geredet worden. Das ist überhaupt kein Thema gewesen. Könnt ihr mir sagen, warum?
Also Inzest ist überhaupt ja ein Tabu, das schon seit langem besteht. Man muss dazu sagen, dass es nicht ein Tabu ist, das zu machen, weil, wie wir heute wissen, ist es sehr, kommt sehr häufig vor. Aber es ist ein Tabu, eben darüber zu reden. Und wie du gesagt hast, hat man hier in der Schweiz vor etwa zwei Jahren angefangen, über das zu reden, über also sexuelle Gewalt gegen Kinder, gegen Mädchen zu thematisieren. In Amerika ist das schon vor über zehn Jahren passiert. Dort ist die Frauenbewegung auf die sexuelle Gewalt gegen Mädchen aufmerksam geworden, weil sie so Zentren errichtet haben für vergewaltigte Frauen. Und dort sind dann eben die Mädchen gekommen, die von ihren Vätern oder Onkel oder so vergewaltigt worden sind oder sexuell ausgebeutet worden sind. Und auch natürlich erwachsene Frauen, die auch erzählt haben von ihren Kindheitserlebnissen. Und so ist auch in der Schweiz also die sexuelle Ausbeutung von Mädchen und von Buben vor allem von der Frauenbewegung thematisiert worden.
Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Inzest zu beschäftigen, habe ich gemerkt, dass der Begriff selber, der Begriff Inzest, weite Bereiche umfasst. Liest man weiter, dann merkt man, dass in der Literatur nach anderen Begriffen gesucht worden ist, also nach Alternativen zu dem Begriff Inzest. Das wäre zum Beispiel sexueller Missbrauch von Kindern in der Familie oder ein anderer wäre Töchtervergewaltigung. Jetzt sollten wir heute probieren, das etwas näher zu erklären, also wo wir stehen.
Also ich verwende den Begriff sexueller Missbrauch nicht gern, also ich vermeide ihn, wenn möglich. Obwohl es an mir etwas passiert, dass man rausrutscht, weil also ein Missbrauch, das mahnt einem so an irgendeinen Alkoholmissbrauch oder so. Also Alkohol kann man angemessen brauchen und man kann ihn missbrauchen. Und auf die Sexualität des Kindes bezogen würde das heissen, dass man auch eine Sexualität des Kindes angemessen kann brauchen. Und darum bin ich gegen den Begriff. Also ich verwende den Begriff sexuelle Ausbeutung von Kindern oder sexuelle Gewalt gegen Kinder.
Jetzt, also, wo wir darüber geredet haben, was wir für diese Sendung, für eine Definition von Inzest gegeben haben, haben wir gesagt, dass wir das nicht direkt möchten definieren, sondern dass wir anfangen möchten, Inzest zu beschreiben über falsche Vorstellungen, die Leute von diesem Begriff haben. Eine der ältesten Erzählungen über Inzest ist die Geschichte von Lot und seiner Töchter aus der, also in der Bibel steht das. Lot ist mit seinen Töchtern ins Gebirge gezogen, in eine einsame Gegend, wo es überhaupt keine Leute hatte. Die beiden Töchter, weil sie wollten Kinder haben, haben den Vater betrunken gemacht und haben dann mit ihm geschlafen und sind daraufhin schwanger geworden. Jetzt die typische Moral von dieser Geschichte ist, dass Vater-Tochter-Inzest nicht unbedingt verwerflich ist. Zweiter Punkt ist, der Vater trifft keine Schuld, denn die Tochter hat sie so wollen. Und ein dritter, der Vater trifft deshalb keine Schuld, weil er nichts gewusst hat, was mit ihm passiert ist, weil er alkoholisiert worden ist. Christine, du hast jetzt weitere typische falsche Vorstellungen von diesem Begriff.
Was mir zu dem vorher noch in Sinn kommt, was du gerade gesagt hast, das ist, dass die Mythen, die falschen Vorstellungen, die trifft man nicht nur bei den Leuten, so bei jedem Mann und jede Frau an, oder, sondern die trifft man vor allem auch bei den Tätern an, die sich vor Gericht rausschwätzen wollen, also die Rationalisierungen bringen. Das ist mir das, was mir gerade dazu in Sinn kommt. Also, dass die Väter sagen, ja, die Tochter hat mich verführt und so, das ist ja nicht so schlimm, ich kann ihr ja nur Liebe geben und ja, ich bin halt eben immer unter Alkohol gestanden oder so. Also abgesehen davon, dass man das bei den Tätern vielfach sieht, dass sie das, die Rationalisierung brauchen, habe ich das auch häufig in der Literatur übrigens auch gesehen. Also dann andere Mythen, also falsche Vorstellungen, die allgemein rumschwirren, so. Das ist einmal erstens, dass sexuelle Ausbeutung von Mädchen und von Buben sehr selten ist. Also nicht nur Inzest, sondern allgemein sexuelle Ausbeutung von Kindern. Weil eben, wie ich schon erwähnt habe, also das Tabu ist eigentlich darüber zu reden. Oder man hat noch nie darüber gehört, als Kind hört man nie etwas darüber, als Erwachsene nicht. Die Kindernachrichtenagentur hat also eine Hochrechnung gemacht letztes Jahr und ist dann darauf gekommen, dass in der Schweiz jährlich etwa 40.000 bis 45.000 Kinder sexuell ausgebeutet werden. Ich würde dazu sagen, das ist also eine Hochrechnung. Ich finde es immer ein heisser, so Rechnungen zu machen mit Dunkelziffern. Aber es zeigt sicher, dass es, also von mir aus würde es lange, wenn man würde sagen, es ist sehr, sehr viel häufiger, als man jemals gedacht hätte. Was mir an und für sich mehr liegt, das sind Statistiken, die man macht an Erwachsenen. Das heisst, wenn man Erwachsene fragt, haben die irgendwelche sexuellen Erlebnisse gehabt, die für euch traumatisch waren in der Kindheit? Aber auch das ist sicher sehr schwierig zu machen, wie allgemein Statistiken. Dann eine weitere falsche Vorstellung ist, dass Täter Fremde sind. Also das Bild, das man so hat und wo man auch durch Zeitungen immer wieder vermittelt bekommt, das ist ja so ein Bub oder ein Mädchen wird irgendwo im Wald aus vergewaltigt und erfährt noch schwere körperliche Gewalt zu schauen. Die Tatsache ist aber, dass die meisten Kinder, sowohl Mädchen wie Buben, den Täter kennen. Sei es jetzt, dass es ein Verwandter ist oder ein Bekannter. Also bei den Buben muss man sagen, dass der Verwandtenanteil anscheinend geringer ist als bei den Mädchen. Also man sagt, etwa 43% der Mädchen werden von Verwandten missbraucht oder eben sexuell ausgebeutet. Bei den Buben sind es etwa 17%. Aber immer eben so Zahlen muss man sowieso immer mit Vorbehalt anschauen. Dann was das Geschlecht anbetrifft, weil es ja durch die Frauenbewegung das ganze Thema zur Sprache gekommen ist man auch zuerst auf die Mädchen aufmerksam geworden. Aber heute weiss man also, dass es auch sehr viele Buben betrifft. Darum rede ich auch von sexueller Ausbeutung von Kindern. Es wird geschätzt, dass vielleicht etwa ein Drittel Buben und zwei Drittel Mädchen sexuell ausgebeutet werden. Da ist das Tabu natürlich noch grösser als bei Buben, weil Täter sind in der Regel Männer, sind hauptsächlich Männer, sind weniger Frauen. Also kommt bei der sexuellen Ausbeutung der Buben auch die Homosexualität dazu, wo natürlich auch noch das Tabu ist. Und darum ist es sicher auch noch weniger zur Sprache gekommen als sexuelle Ausbeutung von Mädchen. Als nächste falsche Vorstellung ist noch die Schicht. Also das heisst immer, das ist auch sonst bei Kindsmisshandlungen. So nehme ich an, gell, Maria? Dass es die Unterschicht betreffen soll, das ist also nicht wahr. Es kommt auch in der Oberschicht vor. Die Tatsache ist einfach, dass man in der Unterschicht so Sachen in der Regel eher sieht. Oder? Dann weiter muss man auch sagen, dass wieder so mit der Zeitungsbericht Vorstellung vielfach verbunden ist, dass es um Vergewaltigung geht, um Geschlechtsverkehr geht. Das ist nicht unbedingt so. Die Regel ist eher, dass es genitale Berührungen sind, dass es sogar hochsexualisierte Atmosphären sind. Also das wird vielfach auch unter dem Begriff Inzest gefasst, auch wenn ein Kind muss beim Geschlechtsverkehr von den Eltern zuschauen, wenn es vom Vater immer angeschaut wird, also mit einem voyeuristischen Interesse verfolgt wird und so weiter. Es ist auch bei Inzest normalerweise so, dass es von weniger schwerwiegenden Formen zu schwerwiegenderen Formen mit der Zeit geht. Also ich meine nicht, dass die weniger schwerwiegenden Formen weniger schlimm sind, aber dass man zum Beispiel einem Vater so anfangs Kind mal streichelt und so und dann genitale Berührungen übergeht und am Schluss auch noch Geschlechtsverkehr. Zu der Art der Handlungen muss man auch noch sagen, dass es teilweise unsicher ist, also sich die Fachleute auch uneinig sind darüber, ob es eine Grenze gibt zwischen Zärtlichkeit und Sexualität. Da gibt es verschiedene Meinungen. Also in dem Heft, das die Pro Juventute herausgegeben hat, über sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen, vertritt Christina Beglinger die Meinung, dass es die Grenze fließend ist, dass es ein Kind zuerst nicht erfasst, wenn es von zärtlichen Handlungen zu sexuellen übergeht. Toni Schiffdarm sagt und tut sich damit auf Rosemarie Steinhagen stützen, dass es die Grenze nicht fließend sei, sondern dass man eben die Grenze vom Erwachsenen her muss definieren. Sie sagt, dass es eine sexuelle Ausbeutung dann stattfindet, wenn ein Erwachsener seine Machtposition ausnützt, um sich sexuelle Befriedigung zu holen. Also das ist eine klare Definition dann. Eine weitere falsche Vorstellung, die viele noch haben, ist, dass vor allem pubertäre Mädchen sexuell ausgebeutet werden. Es ist nicht der Fall, es ist sicher auch der Fall, aber häufig findet, also ist der Beginn von einer, so einer sexuellen Ausbeutung bei den Kindern, sowohl bei Buben als auch bei Mädchen, zwischen 8 und 12 Jahren, also wenn es wirklich noch Kinder sind und noch nicht Jugendliche. Und Täter sind nicht die alten Männer, die keinen Geschlechtsverkehr mehr haben können, weil sie schon zu alt sind, sondern es sind sehr, also Männer eigentlich in den besten Jahren, also sei es jetzt in der Adoleszenz, wenn es um 35 oder um 55, also jegliche Altersstufe. Sexuelle Ausbeutung ist auch nicht eine einmalige Angelegenheit in der Regel, sondern gerade wenn es in der Familie vorkommt, wenn es Inzest ist, dauert es manchmal recht lang, also im Durchschnitt sogar bis 3,5 Jahre, sagt man, wobei eben, das ist mit Sozial ist immer schwierig, es dauert einfach sehr lang. Und es ist eine Wiederholungstat, also die Männer, die das schon mal gemacht haben, tendieren dazu, das immer wieder zu wiederholen. Manchmal auch mit fremden Kindern. Was ich noch vergessen habe vorher, was mir noch wichtig dünkt zu Inzest, das ist, dass Inzest nicht nur ist zwischen Verwandten und Kindern, sondern allgemein in Abhängigkeitsbeziehung. Also als Inzest würde ich auch bezeichnen, wenn ein Lehrer mit einem Kind sexuelle Beziehungen hat. Oder ein Therapeut zu einer Klientin oder Patientin. Also überall dort, wo Abhängigkeitsbeziehungen vorkommen, dort muss man von Inzest reden.
Ich hätte vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Du hast vom Alter der Männer geredet und mich dünkt wichtig ist, dass man auch noch falsche Vorstellungen über das Alter der Kinder ausräumt. Es geht nicht um Jugendliche, es geht um Kinder, also um Babys oder um Kleinkinder oder um 5-, 6-, 7-Jährige. Weil das ist etwas, wo die meisten denken, es geht um blühenden Jugendlichen. Mhm. Und das ist nicht so.
Ja. Und
oder auch so, aber vor allem geht es auch um Kinder.
Ja, und es geht teilweise sogar um kleine Babys. Also das darf man da auch noch anfügen. Nicht hauptsächlich, aber es werden schon kleine Babys sexuell ausgebeutet.
Eine weitere Vorstellung, falsche Vorstellung muss ich sagen, von Inzest ist, dass es in Familien mit strengen Moralvorstellungen, dass das dort nicht vorkommt. Maria, was meinst du dazu?
Eben, das ist ein frommer Wunsch.
Ah, ja.
Dass man mit strenger Moral oder mit Anständigkeit sich um verwirrliche Gefühle von sexueller Erregung, die einen intimer geraten kann mit Kind, können schützen. Das ist nicht so, sondern das Gegenteil. Es sind etwa auch sehr strenge Familien, wo das vorkommt.
Ja. Jetzt gibt es noch so eine falsche Vorstellung, das ist, dass man sagt, dass Inzest, also wenn ein Kind von Inzest berichtet, dass das die Fantasie von diesem Kind sei, dass das also gar nicht stimme. Oder dass das ein Wunsch vom Kind sei.
Also das ist schon widerlegt worden. Also es ist eindeutig so, dass Kinder in der Regel nicht lügen, gerade weil sie häufig, das sieht man auch häufig daran, dass sie auch das so genau können beschreiben, dass es auch wirklich keine Fantasie kann sein und auch nicht lügen. Es ist vor Gericht eher der Fall, hat man herausgefunden, dass Jugendliche, meistens sind es ja Jugendliche, die dann klagen, dass ein jugendliches Mädchen vor Gericht zum Beispiel den Vater anklagt und dann die Anklage wieder zurückzieht. Und das Zurückziehen ist dann eigentlich die falsche Aussage, oder? Weil sie Angst hat, weil sie wieder Druck verspürt, in der Regel vom Täter oder von der ganzen Familie. Ja. Aber nicht die Anklage. Die Anklage ist in den meisten Fällen richtig.
Ladies and gentlemen, and now I'd like to try and do for you a little tune that I wrote. It's titled God Bless the Child. Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is new. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Lots of friends crowding round your door. When you're gone and spending it, they don't come no more. Rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. She's got his own.
Man hört, dass schweigen müssen, also das Schweigen müssen von den Kindern, das ist, was den Inzest so traumatisch macht. Ich habe hier als Beispiel einen Ausschnitt von einem Text von der Ingeborg Bachmann aus Malina. Mein Vater kommt aus den schweren Farbgüssen nieder. Er sagt höhnisch, geh weiter, geh nur weiter. Und ich halte mir die Hand vor den Mund, aus dem alle Zähne gefallen sind, die liegen unübersteigbar, zwei Rundungen aus Marmorblöcken vor mir. Ich kann ja nichts sagen, weil ich weg von meinem Vater und über die Marmormauer muss, aber in einer anderen Sprache sage ich, nee, nee, und in vielen Sprachen, no, no, non, non, niet, niet, no, nem, nem, nein. Aber damit ich aufhöre, mein Nein zu rufen, fährt mir mein Vater mit den Fingern, seinen kurzen, festen, harten Fingern in die Augen. Ich bin blind geworden, aber ich muss weitergehen. Es ist nicht auszuhalten. Ich lächle also, weil mein Vater nach meiner Zunge langt und sie mir ausreißen will, damit auch hier niemand mein Nein hört, obwohl niemand mich hört.
Also du hast die Frage gestellt, dass das Schweigen sowas Schlimmes ist oder was Besonderes beim Inzest.
Ja.
Und jetzt so die Passage von der Ingeborg Bachmann aus dem Buch Malina, das wird immer wieder jetzt in der Literatur über Inzest zitiert und das greifen auch die Frauen auf, die betroffen sind von dem Erlebnis, dass sie sagen, etwas vom Schlimmsten und Lähmendsten ist dieses Schweigen, das ihnen zum Teil mit Drohungen auferlegt worden ist von den Vätern oder diesen Onkels oder denen, die sie quasi beschworen haben, nichts darüber zu berichten, stillzuhalten über das, was vorgefallen ist. Und das ist auch was von innen her kommt, denke ich. Also was ich auch kenne von misshandelten Kindern, die schweigen, weil sie auf die Art vielleicht noch das Schreckliche, was ihnen passiert ist, was sie gar nicht aussprechen können, irgendwo von sich weisen. Also es ist eine Bedrohung von außen, dass man nicht drüber reden darf, was einem passiert. Und das ist ein Versuch, irgendwo mit etwas fertig zu werden, wo man genau davon weiß, dass man es nicht erzählen darf, weil es Schreckliches auslöst. Und das sagen auch viele Frauen, denen das passiert ist. Das eine war schlimm, wie sie vergewaltigt worden sind, und das andere war schlimm, wie es ausgesprochen wurde, weil dann die ganze Familie mit Entsetzen reagiert. Oder dass sie das Gefühl hatten, sie müssen schweigen, um die Mutter nicht zu belasten, damit die Mutter nicht irgendwie zusammenbricht oder dass sie die Liebe der Mutter verlieren. Also dieses Schweigen hat einen ganz wichtigen Stellenwert, denke ich, bei diesen Sachen.
Was sind die Folgen für die Kinder, die sexuell missbraucht worden sind?
Also ich sage vielleicht etwas zu den Symptomen, die man an den Kindern beobachten kann. Also wenn ein Kind plötzlich ganz ein anderes Verhalten zeigt als vorher, sei das ein Rückzugverhalten oder Bindnässe, oder es klagt immer über Bauchschmerzen, oder es zeigt plötzlich ein auffallend sexualisiertes Verhalten, kann das auf sexuelle Ausbeutung hinschliessen, muss aber nicht. Also ich bin immer sehr vorsichtig mit so Symptomen, weil was klar ist, so Symptome zeigen da, dass mit dem Kind etwas los ist, oder? Das kann irgendwelche Ursprünge haben. Aber die Fachleute müssen unbedingt darauf achten, dass es eben auch sexuelle Ausbeutung kann sein, oder? Und danach fragen.
Also eben, es gibt vielleicht auch innere Folgen für ein Kind. Es geht ja darum, dass es meistens in Liebesbeziehungen zu einem Vater oder zu jemand entsteht, die Vergewaltigung oder die sexuelle Ausbeutung zu jemandem, der das Kind auch gern hat. Und der mit dem Kind etwas bis zu einem gewissen Grad macht, wo das Kind, wo man vielleicht mit Liebe könnte bezeichnen. Und ab einem gewissen Grad schlägt das um in etwas, wo dem Kind aufgezwängt wird. Und wo es aber, gerade weil es den Erwachsenen noch gern hat, wenig Möglichkeiten hat, zu sagen, da will ich nicht oder jetzt aufhören oder so. Und weil es ja merkt, dass es zum Teil auch etwas mit etwas Verschwiegenem konfrontiert wird, mit etwas Verbotenem. Und das in einem Alter, wo Kinder eigentlich lernen sollen, zwischen sich und dem Erwachsenen zu unterscheiden und wo sie lernen sollen, dass sie sagen können, das passt mir, das tut mir gut und das mag ich nicht, das tut mir weh. Und das gibt eine riesen Verwirrung, wenn vom Erwachsenen ihm etwas übergestülpt wird, wo es keine Möglichkeit hat, sich zu wehren oder zu unterscheiden, was will jetzt der und was will jetzt ich. Also ich denke, es gibt innere Folgen, die verheerend sein können.
Ich habe da gerade noch im Buch von Cornelia Cazis von der Helga Saller ein Zitat. Also, sie schreibt da: Gefühlsambivalenzen und Loyalitätskonflikte, Allmachtsfantasien und Ohnmachtsgefühle kennzeichnen das Dilemma des betroffenen Kindes und zeigt dann das auf, oder? Einerseits, ich werde ausgenutzt, andererseits, ich werde bevorzugt. Ich werde misshandelt, ich bekomme besondere Zuwendung. Ich werde erniedrigt, ich werde aufgewertet. Ich werde bedroht, ich muss andere schützen. Ich bin isoliert, ich stehe im Mittelpunkt. Ich muss schweigen, ich möchte schreien. Ich mache mit, ich möchte mich wehren. Ich bin klein und hilflos, ich bin groß und trage Verantwortung. Ich werde verleumdet, ich werde verklärt. Ich schütze andere, ich brauche Schutz. Ich möchte zerstören, ich muss erhalten. Ich erlebe Ekel, ich erlebe angenehme Gefühle.
Mhm. Also ich denke, das bringt mich gerade auf eine Idee, das ist ja was Kindern überhaupt passiert mit Erwachsenen. Aber dass ihnen Zeug aufgedrängt wird, wo sie relativ wenig Möglichkeiten haben, umzugehen. Aber gerade beim Inzest, wo so etwas Heimliches ist, denke ich, ist es so schwierig, weil das Kind ganz allein mit dem ist und mit niemand seine Erfahrungen teilen kann. Es kann niemand Erwachsenen etwas davon erzählen und auch mit anderen Kindern nicht. Das ist etwas sehr Isolierendes. So vielleicht.
Wir haben jetzt geredet über die Folgen für Kinder. Aber wie sind denn die Folgen für Erwachsene, also die Spätfolgen? So unter was?
So global kann man sagen, also wiederum sagen, ich meine, was für Schwierigkeiten eine Frau im späteren Leben hat, sei es welches Trauma, das sie erlebt hat als Kind, oder das hängt von vielen Umständen ab. Also man kann nicht sagen, ja, jede Frau, die sexuell ausgebeutet wird, die wird zum Beispiel später eine Prostituierte oder so. Aber es gibt viele Prostituierte, die als Kinder sexuell ausgebeutet worden sind. Also mit was Frauen sicher zu kämpfen haben, die betroffen sind, also erwachsene Frauen, das ist mit Vertrauensbeziehungen. Also sie haben so kein Vertrauen können erleben in ihrer Kindheit zu den engsten Vertrauenspersonen, dass es für sie schwierig wird, Vertrauen aufzubauen. Und sicher auch Probleme mit dem Selbstwertgefühl, also das Gefühl wertlos sein und all das. Und mit der Sexualität auch.
Also ich denke, man muss aufpassen, dass man nicht opfern. Als betroffenen Frauen, die als Kind vergewaltigt worden sind, oder auch betroffenen Männern, die vergewaltigt worden sind als Kind, all mögliche Schäden anheftet, weil es ist unglaublich, was Leute alles ertragen und wie Leute sich können retten, auch aus dramatischen Situationen. Aber was man kann sagen, ist, dass jeder Umgang, autonome, selbstbestimmte, den sie vielleicht könnten haben mit Sexualität, ihnen ungeheuer erschwert worden ist. Und Sexualität ist etwas wahnsinnig Intimes, was die Verhältnisse zu sich selber und zum anderen regelt. Und da sind ihnen wirklich enorme Steine in den Weg gelegt worden im Vergleich zu anderen, die nicht vergewaltigt worden sind als Kind. Mhm. Also.
Ich möchte jetzt trotzdem noch auf die Auswirkungen zurückkommen. Wir haben jetzt gerade vorhin die möglichen Folgen von Frauen aufgezählt. Und mich nimmt es auch noch Wunder, was sind die Auswirkungen für Männer, also was könnten die Auswirkungen sein?
Mhm. Also man beobachtet schon, dass Frauen, die als Mädchen sexuell ausgebeutet worden sind, ja sehr Mühe haben, zu lernen, Nein zu sagen. Oder das fällt ihnen schwer, das haben sie nie können lernen. Also sie haben Nein gesagt und es ist keine Rücksicht darauf genommen worden. Oder sie haben sich, also die meisten, wenn nicht alle Mädchen, wehren sich auf irgendeine Art. Oder? Aber man hat keine Rücksicht genommen auf das, was sie wollen. Und sie lernen also, dass auf sie selber keine Rücksicht genommen wird, dass ihr eigenes Bedürfnis keine Rolle spielt. Sie lernen das zu machen, was der andere von ihnen fordert. Und das ist dann auch vielfach auch später in der Erwachsenenbeziehung der Fall, dass die eine oder andere Frau dann sich wiederum vom Mann einfach wirklich lässt missbrauchen, weil sie sich nie gelernt hat zu wehren. Sie kann sich nicht wehren, sie weiß nicht wie. Und bei den Männern ist es häufig so, dass Männer, die als Buben sexuell ausgebeutet worden sind, dass sie das weniger gegen sich richten, sondern eher gegen, also im aggressiven Verhalten gegen aussen richten. Also teilweise auch selber wieder sexuell ausgebeutet.
Ja. Jetzt innerhalb von der Familie, wo Inzest vorkommt, was hat das dort für Auswirkungen? So, wie wirkt sich das auf die Beziehungen aus?
Ja, es gibt ja mal, also ich rede nicht gern von normalen Familien, aber üblich ist, dass Vater und Mutter miteinander eine sexuelle Beziehung haben. Und, oder zu einem Außenstehenden von mir aus, von der Familie. Und plötzlich gibt es eine Verwirrung darüber, wer mit wem eine sexuelle Beziehung in dieser Familie hat. Also, das Mädchen ruckt in irgendeiner Form an die Stelle von der Mutter. Das macht enorm Schuldgefühl. Oder der Bub ruckt an die Stelle von der Mutter. Das gibt eine absolute Verwirrung in seiner sexuellen Identität. Wer er ist? Ist er jetzt die Frau vom Vater oder ist er der Sohn oder was ist er? Also ich denke, das ist schon mal eine Verwirrung. Und dann, eben, wie wir am Anfang gesagt haben, läuft in einem Klima von Schweigen. Das heisst, es gibt Gräben in dieser Familie und man kann, es gibt Trennung in den früheren Beziehungen, also in Vertrauensbeziehungen zum Beispiel. Das Kind kann vielleicht die Mutter nicht mehr so benutzen, wie es sie früher benutzt hat, als Vertrauensperson, die ihm hilft. Und dann denke ich jetzt enorme Auswirkungen auf das Ehepaar. Was heißt das? Also auf Mann und Frau, die miteinander auch eine sexuelle Beziehung haben, nebst einer Vertrauensbeziehung oder einer zärtlichen. Was heißt das, wenn plötzlich das Kind da dazwischen ruckt? Oder?
Ja.
Also es reicht ja schon die Auswirkung von dem Kind in einer normalen Familie, was sich verändert in der Beziehung zwischen den zwei Erwachsenen. Also ich denke mal so kurz.
No, they can't
Christine, du arbeitest im Prisma. Könntest du uns die Organisation ein bisschen näher beschreiben?
Ja, also das Prisma ist ein Verein gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Und der Verein ist entstanden im Anschluss an die Tagung vom Mai im letzten Jahr, wo in Bern gehalten wurde über Inzest. Wir sind ein paar Fachleute, Fachfrauen vor allem, und Betroffene, also teilweise sind die Fachfrauen auch betroffen. Wir sind etwa 10 Leute, ein Mann ist dabei, ein Jurist. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, uns sicher mit dem Thema mal zu beschäftigen und das öffentlich zu machen. Also wir machen die Öffentlichkeitsarbeit, wir bieten Weiterbildungen anbieten auf dem Gebiet für Fachleute. Und wir wollen eine Koordinationsstelle aufbauen mit anderen Interessierten aus dem Raum Zürich. Dann als grösstes Ziel haben wir eigentlich eine Beratungsstelle im Auge für Betroffene. Das heisst einerseits ein Frauenbereich, andererseits ein Mädchenbereich. Also eine Beratungsstelle für betroffene, erwachsene Frauen. Und zugleich noch eine Beratungsstelle, also es wäre in einem dann, für Kinder und denen ihre Mütter. Wir sind da aber noch sehr am Anfang, also wir sind erst als Konzept auszuarbeiten. Es wird sicher noch eine Zeit gehen, bis die Beratungsstelle startet, wenn überhaupt, weil wir müssen ja schauen, dass wir zu Finanzen kommen. Und wir sind der Meinung, dass es so eine Beratungsstelle, so eine spezialisierte Beratungsstelle braucht, weil es eben ein Thema ist, weil es zuerst mal ein Problem ist, das sehr, wie man gehört, eben sehr häufig kommt. Und weil man aus Erfahrungen von anderen Ländern weiss, dass solche Beratungsstellen auch sehr häufig angefragt werden. Dann. Also dass die Leute sehr häufig gehen. Und wir würden auch Beratung für Fachleute würden wir eigentlich auch anbieten. Dann.
Maria, du bist beim Elternnotruf.
Mhm. Ich bin Psychologin und arbeite am Elternnotruf. Das ist eine Beratungsstelle bei Kindsmisshandlung. Und eben, Inzest, sexuelle Ausbeutung gehört eigentlich im Bereich von Kindsmisshandlung. Die Erfahrung ist, dass in allen Kinderschutzzentren oder Beratungsstellen das Thema bis vor kurzem, eben bis es so in den Medien ein bisschen aufgegriffen worden ist, sehr tabuisiert oder einfach vergessen worden ist. Und ich selber habe so erste Kontakte mit missbrauchten oder eben, man sagt nicht mehr ausgebeuteten Frauen bekommen, einerseits im Haus für misshandelte Frauen, schon vor ein paar Jahren, also Mütter, die mit ihren Kindern gekommen sind und wo dann rausgekommen ist, dass auch Kinder sexuell missbraucht worden sind, und vom Drop-in her, wo ich mal geschafft habe. Aber eigentlich ein richtiges Thema ist es jetzt erst geworden mit dieser ganzen, ja, mit der enormen Flut jetzt auch von Erfahrungsberichten von Betroffenen, wo angelaufen ist, und erste so Therapieberichte und erste Überlegungen überhaupt, was macht man denn als Fachperson oder als Beraterin oder Psychologin, wenn man damit konfrontiert ist. Also mich dünkt, obwohl man es schon lange irgendwo weiß und gesehen hat, aber wie darüber nachdenken darf man eigentlich jetzt erst, wo das Klima ein bisschen bereitet ist für das.
Wir haben jetzt noch eine Aussage von einem Mitglied von einer Selbsthilfegruppe.
Ja, also dazu muss ich vielleicht noch sagen, wir haben gedacht, es langt bei diesem Thema sicher nicht, oder? Wenn wir als Frauen, die sich praktisch haben oder mit dem Thema beschäftigen oder auch theoretisch da irgendetwas darüber erzählen, sonst wäre es auch sehr gut, wenn die betroffene Sicht auch zur Sprache würde kommen. Und wir haben darum eine Selbsthilfegruppe angefragt in Zürich, ob sie uns könnten Auskunft geben darüber, wie sie mit dem Problem umgehen in der Selbsthilfegruppe, für was eine Selbsthilfegruppe gut ist, wie sie mit Fachleuten zusammenarbeiten und so weiter. Und wir haben zuerst eigentlich wollen, ein direktes Interview auch machen mit ihnen. Das ist aber nicht gegangen, weil man ja da die Stimme nicht kann verstellen kann. Und damit sie anonym bleiben, haben wir das darum so gemacht. Und darum tut jetzt Maria auch die Fragen vorlesen. Und du, Sabine, gibst einfach Antwort anstelle von dieser Frau. Mhm.
Ja. Also, wir haben von dieser Selbsthilfegruppe wollen wissen, was Ihnen die Selbsthilfegruppe im Vergleich zu einer Einzeltherapie bringt.
Für mich gibt es nicht ein Entweder-Oder, sondern die Selbsthilfegruppe ist eine Ergänzung zur Einzeltherapie. Ich denke auch, dass beides kombiniert effizienter ist in der Bewältigung der Inzesterfahrung. So viel Wissen und Information, Erfahrungen, Anregungen, Kritik, Ideen, Ähnlichkeiten, Entdecken von gleichen Verhaltensweisen und Mustern kommen in der Selbsthilfegruppe zusammen. Davon kann ich dann wieder in meine Einzeltherapie einfließen lassen. Neue Erfahrungen und Erkenntnisse bringe ich dann wieder zurück in die Gruppe. Beides zusammen hilft mir, das Geschehene besser verstehen und zu verarbeiten.
Weiter haben wir wissen wollen, welche Eigenschaften ein Therapeut oder eine Therapeutin haben soll. Gerade deswegen, weil die Betroffenenbewegung uns ja sehr darauf aufmerksam gemacht hat, wie oft noch in Therapien Inzest und sexuelle Vergewaltigung von Kind ins Reich von Fantasien verwiesen worden sind. Also wir haben genau wissen, was haben Sie das Gefühl, was könnte Ihnen dienlich sein bei einer Therapeutin, bei einem Therapeut.
Für mich ist im Moment klar, ausschließlich mit einer Frau zu arbeiten. Ich fühle mich ihr gegenüber viel freier, über all das Schwierige zu sprechen, als mit einem Mann. Ich habe Erfahrungen mit zwei Therapeuten. Betroffen kann, doch muss die Therapeutin nicht sein, wobei jetzt meine nicht ist. Sie hat hingegen Erfahrung in der Arbeit mit Missbrauchssituationen. Ich fühle mich wohl bei ihr. Sehr wichtig finde ich, dass Therapeutinnen offen sind für das Thema Inzest. Das Erlebte absolut ernst nehmen und nicht in die Fantasie abschieben. Meiner Meinung nach muss auf jeden Fall der Körper in die Therapie mit einbezogen werden. Das heißt, die Überlebende als ganze Person erfasst und nicht nur aus Kopf bestehend angesprochen werden.
Dann haben wir gefragt, ob Sie in der Selbsthilfegruppe außerdem noch mit Fachleuten zusammenarbeiten.
Nein, Fachleute arbeiten bei uns nicht mit. Wir sind sie selber oder werden es immer mehr.
Dann in einem anderen Teil haben wir gefragt, seit ungefähr eben anderthalb Jahren wird das Thema Inzest in den Medien aufgegriffen. Was bedeutet für euch die öffentliche Diskussion?
Ich bin sehr froh um die öffentliche Diskussion. Es fällt mir dadurch auch leichter, darüber zu sprechen. Und irgendwie hoffe ich, dass Opfer, Überlebende sowie Täter sich angesprochen fühlen und als meine Utopie wahrscheinlich, dass beide das Schweigen brechen und sich in Therapie begeben. Dass Inzest und unser patriarchalisches System im Zusammenhang erklärt werden, das dünkt mich außerordentlich wichtig.
Was uns dann weiter interessiert hat, war, ob sich die Frauen von der Selbsthilfegruppe durch so die momentane Berichterstattung, also die Art und Weise, wie Artikel über das Thema Vergewaltigung von Kind und Inzest geschrieben werden, unterstützt fühlen. Ob sie das Gefühl haben, der Öffentlichkeit wird damit ein realistisches Bild von der Situation eines Opfers vermittelt. Nicht nur in Bezug auf das Kind, sondern auch später auf die erwachsene Frau.
Wenn ich zurückblicke auf das letzte Jahr, seit ich mich so intensiv mit Inzest beschäftige, habe ich eher über Kinder und Jugendliche als Opfer und Überlebende gehört und gelesen. Weniger erfuhr ich über die vielfältigen Symptome, mit denen erwachsene Frauen so zu leben haben. Als in der Psychiatrie arbeitende Frau tauchen folgende Gedanken immer öfter auf. Wie viele Depressionen und Psychosen könnten auf das Inzesterlebnis zurückgeführt werden? Wie viele Frauen sind darum in psychiatrischer Behandlung oder sogar in Kliniken, weil sie nicht den Weg fanden, das Schweigen zu brechen und das Verdrängte sich in vielen Symptomen ausdrückt?
Und dann als letztes haben wir noch gefragt, welche Erfahrungen aus der Selbsthilfegruppe Sie uns für die Sendung heute gerne weitervermitteln würden.
Ich würde Selbsthilfegruppen allen Betroffenen, die an der Inzesterfahrung arbeiten möchten, empfehlen. Es ist für mich sehr heilend, mich in unserer Gruppe so verstanden zu fühlen, von auch Betroffenen völlig ernst genommen zu werden, als Persönlichkeit respektiert zu sein, weinen und lachen zu dürfen, abladen und teilen zu können, sich aufgehoben fühlen und natürlich auch neue Menschen kennenzulernen.
Wir möchten an dieser Stelle der Selbsthilfegruppe ganz herzlich für ihren Beitrag danken. Und auch allgemein muss man ja sagen, dass es dank diesen Selbsthilfegruppen überhaupt das Problem zur Sprache gekommen ist, dass überhaupt so viel darüber geredet wird. Wir werden dann nach der Musik werden wir noch darauf eingehen, wie man auf eine andere Art sich auch kann wehren oder heute auch muss wehren, nämlich auf die Revision des Sexualstrafrechts.